Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Wir befinden uns im Frühling, erste Frühlingsgefühle sind da.
Bei dir
oder auch bei uns? Also bei uns, also, ja, bei mir, also wenn ich jetzt Olli und mich angucke, wir sind eigentlich noch recht nüchtern irgendwie.
Frühlingsgefühle.
Ja.
Ja, schöner Anfang.
Da habe ich, Jana, so da hab ich eine Supervisionsfrage am Anfang für dich. Was bedeuten denn Frühlingsgefühle für dich, Jana?
Ja.
Muss ich das jetzt beantworten?
Nein.
Aber ich muss das nicht beantworten, nee, unsere Supervisionsfrage. Also, schön, dass ihr wieder zuhört. Ihr seht, wir haben Spaß an unserer Arbeit und ich sitze hier mit Olli und Mike und wir möchten heute mit euch über Hilfen für junge Volljährige sprechen. Und zu Beginn mal die Frage, was bedeutet es eigentlich für euch, volljährig zu sein?
Der Ernst des Lebens.
Ja, Freiheit. Autonomie am bestenfalls. Ne?
Auto oder Auto? Autonomie?
Nee, ich hatte kein Auto mit, also ich musste Fahrrad fahren. Aber Autonomie, ja, so eine gewisse Form von Verantwortlichkeit, Selbstständigkeit. Natürlich aber immer noch eingerahmt in doch diesen häuslichen, elterlichen Kontext. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe mit 18 noch zu Hause gewohnt. Also das ist ja, wenn wir nachher nochmal über Care-Leaver sprechen, auch ein spannendes Thema. Ne? Also wann... Ne, wo wir bei den Frühlingsvögelchen sind, wann verlassen die Vögelchen denn das Nest?
Ich glaube immer später. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich wohne immer noch zu Hause. Was Quatsch, nein. Gleich nach dem Abi mit 19.
Ja, wir sitzen auch gerade bei Olli zu Hause, ja, bei seiner Mama.
Die hat bringt gleich noch einen Kuchen rein und sagt, oh, hallo, was macht ihr denn
also
hier?
Kekse und Orangensaft haben wir schon bekommen.
Nee, also ich hatte auch den Drang, direkt nach dem Abi mit 19 bin ich ausgezogen. Aber ob man dann sozusagen gut formal volljährig, ja, schon komplett lebensfähig, weiß ich noch nicht. Also ist halt die Frage, was man alles so dazu zählt. Ne? Also in so einem Studentenwohnheim Wäsche waschen und so weiter gehört ja auch mit dazu. Also ich habe jetzt keine Hilfe für junge Volljährige gehabt. Hätte die vielleicht aber auch an einer anderen Stelle gebrauchen können. Umgang mit Geld, Finanzen, weiß ich, spielen eine große Rolle. Im Studium manchmal, da war ich echt manchmal am Ende des Monats haarscharf an der Grenze. Ich hatte einen Kumpel, der hat immer gesagt, oh, müssen wir bei dir schon im Dispo, damit wir noch bezahlen können.
Nudeln mit Ketchup
war so meine Antwort.
Ja, Toast. Und Kekse oder sowas, ne? Ja. Irgendwas, was Kalorien bringt für wenig Geld. Ja. Naja, aber es ist interessant, dass du, wenn du an Studentenwohnheim, wenn du da vom Studentenwohnheim redest, dass du zuerst an Wäschewaschen denkst.
Ja, irgendwie musste man im Keller, musste man so Kleingeld haben und dann konnte man da waschen. Jana, wo wohnst du noch zu Hause?
du siehst am jüngsten aus von uns.
Wir meinen das jetzt gar nicht despektierlich hier, dass wir uns hier irgendwie über Volljährigkeit erstmal lustig machen. Also ich wohne auch nicht mehr zu Hause, ich möchte aber auch nicht genau jetzt sagen, wo ich wohne. Aber ich bin auch mit 19 ausgezogen und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin für 2 Jahre mal wieder dann bei meinen Eltern eingezogen.
Danach?
Ja, nachdem ich meinen Bachelor gemacht hatte und so. Vielleicht waren es nicht ganz 2 Jahre, aber so, ich bin nochmal für eine Zeit wieder bei denen eingezogen. Da war mein Bruder mittlerweile weg. Ich hatte sein Zimmer auch. Grüße an ihn. Und es war irgendwie dann einfach ganz schön. Ich habe mit meinen Eltern in einer WG gewohnt. Das war sehr nett.
Weil die Verselbstständigungsprozesse bei dir noch nicht abgeschlossen waren? Oder... Okay, wir wollen jetzt nicht zu tief reingehen.
Also das geht
finanziellen Möglichkeiten.
Ja gut, finanziell, das kann ich ja verstehen. Das ist ja pragmatisch gedacht, auf jeden Fall.
Ja, und ich verstehe mich auch gut mit meinen Eltern. Ne? Also es ist auch heute noch so, dass ich viel gut mit denen verstehe und dabei gerne bin und gerne mit denen Zeit verbringe. Und deswegen hatte das auch einfach pragmatische Gründe. Es war schön.
Ja.
Aber mittlerweile bin ich ausgezogen. Das,
wollen wir dann jetzt noch mal festhalten. Ne? Also,
ab in die Kinder- und Jugendhilfe. Ja. Helfen für junge Volljährige. Paragraph, Mike?
41, ne?
41.
Ja, was haben wir denn da? Also grundsätzlich ist ja, deswegen werden sie ja häufig auch im Kontext mit den Hilfen zur Erziehung genannt, die wir ja auch schon thematisiert haben, ist es letztendlich ja so, dass junge Volljährige auch da geeignete und notwendige Hilfen erhalten, wenn dadurch quasi ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihre Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit in der Lebensführung unterstützt werden kann. Und ja, junge Volljährige sind erstmal so definiert, dass quasi man dann Hilfen bis zum 21. Lebensjahr bekommen kann. Wobei, das ist ein bisschen verzwickt. Da müssen wir gleich nochmal genauer drauf schauen, weil das so ein bisschen davon abhängt, wann fangen diese Hilfen an. Gab es schon mal Vorerfahrungen, sage ich jetzt mal, in Hilfen und so weiter. Aber rein theoretisch könnte man bis zum 27. Lebensjahr, das ist quasi das absolute Limit, dann auch darüber noch Hilfen bekommen. Genau, und vielleicht, so dass wir die Hard Facts so ein bisschen geklärt haben, ist es so, dass als Hilfen da in Frage kommen, eben die Hilfen zur Erziehung, die wir auch schon thematisiert haben, mit Ausnahme der SPFH und der Tagesgruppe und der 27-2er-Hilfen, der flexiblen Hilfen. Also es ist ein relativ klar festgelegter Bereich, Angebotsbereich, der dafür in Frage kommt, hat den Hintergrund, dass, sag ich mal, alles, was so jetzt mit Familiensystem, Herkunftssystem und so weiter zu tun hat, das wird ja sehr stark bei der SPFH zum Beispiel auch adressiert, dass das ja hier keine Rolle spielen soll, sondern die jungen Menschen, die jungen Volljährigen selber in ihrer eigenen Entwicklung, in ihrer Verselbstständigung im Fokus stehen. So, und deswegen sind da rechtlich, kann man ja auch kritisieren, finde ich, aber so ist es quasi rechtlich fixiert, welche Hilfen dafür in Frage kommen. Und ansonsten ist es schon relativ analog eigentlich auch zu den Hilfen zur Erziehung dann, ne? Nur der einzige Unterschied ist, dass quasi Anspruchsberechtigter dann der junge Mensch selber ist. Bei den anderen Hilfen ist es ja so, wir erinnern uns, dass das quasi die Personen Sorgeberechtigten, also die Eltern, in der Regel daneben sind. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Unterschied, den man hier deutlich machen sollte. Und damit man eine Zahl hat, 2022 waren es ungefähr 10% der gesamten Hilfen zur Erziehung, die werden ja immer in den Hilfen zur Erziehung mit aufgeführt, also waren ungefähr 100.000 Hilfen 2022, die quasi offiziell als Hilfen für junge Volljährige deklariert waren.
Wobei man da eigentlich auch noch dazu sagen muss, dass es da natürlich so ein bisschen so auch so einen Paradigmenwechsel gegeben hat durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, dass diese Hilfen für junge Volljährige nochmal sozusagen mehr in den Blick geraten sind und auch nochmal anders vom Gesetzgeber ausgeformt worden sind. Du hast das ja eben schon gesagt, wer kann die eigentlich bekommen? Also erstmal jeder und jede bis 21. Und dann aber natürlich auch darüber hinaus, wenn man schon vorher Jugendhilfeleistungen in Anspruch genommen hat. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, zum Beispiel das erste Mal mit 19 sozusagen in Kontakt komme mit dem Jugendamt, dann habe ich auch die Möglichkeit später nochmal, vielleicht mit 22 oder 23 sollte eine Hilfe abgelaufen sein, von diesen Hilfen für junge Volljährige zu profitieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon 22 bin und mit 24 auf die Idee komme, dann geht es aber nicht mehr. Das heißt, wenn ich sozusagen bis zum 21. Lebensjahr in Kontakt gekommen bin, mit Hilfen oder Hilfen in Anspruch genommen habe, dann habe ich auch bis zum 27. Lebensjahr noch die Möglichkeit, das zu haben. Und im Gesetzestext steht ja, glaube ich, sehr deutlich drin, dass es auch um Dinge wie Selbstständigkeit geht. Und das ist ja eigentlich, also die Persönlichkeitsentwicklung, die Selbstständigkeit, das ist ja eigentlich das, wo der Fokus drauf liegt. Und deswegen unser leicht humoristischer Einstieg, wie weit ist man eigentlich schon oder wann ist man wo, wie weit in den verschiedenen Bereichen, ob es Finanzen angeht, ob es berufliche, schulische Situationen angeht, ob es Wohnen angeht und so weiter, sind das natürlich Bereiche, die dann so ein bisschen abgeklopft werden. Und ich sag mal, jemand, der dann mit 19 oder 20 da einen Bedarf hat, da wird man wahrscheinlich relativ gut argumentieren können, dass da auch eine Hilfe dann vielleicht noch angebracht ist. Und das ist eine Veränderung, die sich erst durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz von 2021 ergeben hat. Also vorher war es sozusagen eine etwas andere Formulierung oder eher so ein Kann und nicht so eine Soll-Unterstützung, wie wir sie jetzt haben.
Also es braucht einen pädagogischen Bedarf.
Genau.
Also ich glaube, das ist nochmal wichtig. Also wenn es jetzt darum geht, wer beschafft mir denn oder wer hilft mir denn, eine Wohnung zu beschaffen, ist das sicherlich in so einem grauen Grenzbereich. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch darauf zu sprechen, wo dann gerade an diesen Schnittstellen die unterschiedlichen Systeme so im sozialen Bereich sich denn da die Bälle gegenseitig zuschieben. Nicht immer ganz zum Wohle der jungen Menschen. Aber es muss schon irgendwie in so eine Richtung gehen, wie du sagtest, Olli, ne? Also Verselbstständigung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Also es geht jetzt nicht so um rein nur, also es kann ein Bestandteil sein, aber wenn es jetzt nur um so organisatorische Sachen geht, dann wäre das wahrscheinlich nicht die richtige Hilfe.
Mhm. Und es ist ja auch ein bisschen logisch. Ich sag mal, warum sollte plötzlich in dem Moment, wo du 18 wirst, sich alles verändert haben und du keine Unterstützung mehr benötigen? Ich sag mal, wenn du zum Beispiel in einer stationären Maßnahme bist, ob das jetzt eine Wohngruppe ist oder eine Pflegefamilie, So, dann wird es natürlich noch Aufgaben und Themen und Aspekte geben, bei denen du einen pädagogischen Bedarf hast. Warum sollte das plötzlich mit dem Datum sich ändern?
Das ist ja mit dem 18. Geburtstag, stelle ich mir vor, also auch ihr Zuhörerinnen, ihr würdet von heute auf morgen vor die Tür gesetzt werden und stündet da mit 18. Jetzt seid ihr selbst für euer Leben verantwortlich. Hier kriegt ihr eine Mappe, hier sind eure Unterlagen. Jetzt kümmert euch selbst. Das ist ja viel zu hart. Also das mag ich mir gar nicht vorstellen so.
Ja, und ich finde, das ist ja auch ein Stück weit, also wenn wir das mal vor dem Hintergrund sozialer Gerechtigkeit und so thematisieren, ich meine, du bist ja auch wieder bei deinen Eltern eingezogen, warum auch immer. Aber du kannst es. Aber gewisse junge Menschen, die diese Ressource nicht haben, die können es nicht. Und deswegen ist schon berechtigt zu fragen, welche Möglichkeiten gibt es durch die Jugendhilfe, Jugendliche dann entsprechend zu begleiten. Das finde ich schon ein wichtiges Thema. Da ist natürlich die ganze Debatte um Care-Leaver natürlich auch mit angedockt. Dass man wirklich sagen muss, okay, die mit 18 oder auch dann, ne, häufig ist es ja mit 18, obwohl, haben wir ja gerade gehört, ne, rein theoretisch bis 27, bis 21 auf jeden Fall, ist ja die Frage, wie können die noch betreut werden?
Ja, stell dir mal vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, 17 und dann fängt die Einrichtung schon an zu überlegen, okay, dein Geburtstag kommt, eigentlich hast du ganz andere Sorgen gerade, weil deine schulische Laufbahn da eine wichtige Rolle spielt oder du vielleicht in deiner Biografie noch das eine oder andere Unterstützung benötigst oder aufräumen musst und dann sollst du plötzlich gehen. Ne? Das ist natürlich Quatsch und ich sag mal, das ist natürlich auch ein Prozess, der natürlich auch darüber hinausgeht. Du hast eben diesen Begriff der Care-Leaver angesprochen. Jana, magst du mal sagen, was Care-Leaver überhaupt sind? Nachher hören die Leute hier zu und fragen sich, was ist überhaupt ein Care-Leaver oder eine Care-Leaverin? Was ist Care? Und wie wird man sozusagen zu einem Care-Leaver oder einer Care-Leaverin? Ist, glaube ich, vielleicht nochmal was man nochmal kurz eben einmal aufgreift. Oder willst du, Mike? Also
ich kann gerne ganz dazu sagen, ja. Also das stammt aus dem Englischen nämlich.
Das ist ganz verrückt.
Und heißt wortwörtlich übersetzt Fürsorgeverlasser. Das habe ich von der Seite des Care-Leaverinnen e.V. Und Care-Leaver sind Menschen, die einen Teil ihres Lebens in einer Pflegefamilie oder einer Einrichtung der Jugendhilfe verbracht haben und diese auf dem Weg in ein eigenständiges Leben wieder verlassen. Dieser Übergang ist mit vielfältigen Herausforderungen nämlich einfach verbunden. Das kann man sich vorstellen, das hatten wir jetzt gerade ja auch schon. Und es ist einfach so, wie kann man diese Übergänge gut gestalten?
Genau, das ist einfach was glaube ich wichtig ist. Es bezieht sich auf die stationären Kinder- und Jugendhilfe-Angebote. Ne? Man kann natürlich auch sagen, was ist denn eigentlich mit denen, die eine ambulante Unterstützung hatten und Erziehungsbeistand vielleicht hatten über 3-4 Jahre, sind ja eigentlich auch Care-Leavende. Aber dieser Begriff bezieht sich aktuell auf die stationären Hilfen, also auf Pflegefamilien und stationäre
Wohnungen. Ja, bezieht sich sehr stark vor allem darauf, auf das, was ich gerade an ich finde es auch schön, Jana, dass du dich da so mit deiner eigenen Geschichte so zur Verfügung stellst, damit man das dann noch deutlich machen kann.
Danke.
Weil genau das, das damit ja gemeint ist, also Jugendliche, die eben nicht diese Ressourcen haben, die nicht mal eben sagen kann, ich ziehe mal wieder zu Hause ein, dass die aber schon sehr lange Zeit nicht mehr zu Hause leben, weil das, ne, haben wir ja in den vorausgehenden Podcast-Folgen ja auch schon thematisiert, das aus Gründen nicht geht, dass die eben entsprechende Angebote noch bekommen können, Unterstützung finden. Das finde ich, ist ein wichtiges Thema. Ich teile aber trotzdem auch die Frage, was ist mit den ambulanten Hilfen ja auch. Also ich finde, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal zur Systematisierung, zur Zwischenzusammenfassung. Also Olli, du hattest es vorhin schon gesagt, also es sind ja nicht nur diese Fortsetzungshilfen, das ist so dieses Klassische. Die Hilfe läuft aus, können wir da noch was machen, können wir da noch verlängern oder wie können wir da noch unterstützen und so weiter. Sondern es sind ja auch, es ist ja eine eigenständige Form der Hilfe. Also wenn ich jetzt bis 21 sage, ich habe einen Bedarf, dann muss das Jugendamt eigentlich dem nachkommen. Und da können wir gleich auch mal darüber diskutieren, wie sind da so eure Erfahrungen? Wie ernst wird das genommen? Weil im Fachdiskurs, in der Fachliteratur wird ganz eklatant kritisiert, dass die Fachpraxis da häufig ja schon rechtswidrig ist und diese Bedarfe gar nicht immer so verfolgt werden und denen nachgekommen wird. Das finde ich ist ja eigentlich mal wieder ein kleiner, stiller Skandal. Aber da können wir vielleicht dann noch drüber diskutieren.
Ja, und ich möchte einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass der Caregiver-Innenverein da sehr, sehr gut aufgestellt ist, sehr gute Arbeit leistet und sehr gut auch Kinder und Jugendliche in Einrichtungen aufklären kann. Die haben eine super Seite, wo man eben sich verschiedene Dinge, über verschiedene Dinge informieren kann. Und auch das, was wir gerade angesprochen haben, wo ich meine Biografie für hergeben musste, so Coming-Back-Optionen, die sind einfach jetzt auch im Kinder- und Jugendhilferecht verankert und das ist doch super. Also, dass man einfach mehr Unterstützung als junger Mensch erfährt.
Wenn man überlegt, was die geleistet haben, ne? Wie Care-LieferInnen, gerade der Zusammenschluss dann, überhaupt diese Thematik nochmal deutlicher in den Blick zu nehmen. Und die sind ja auch sehr präsent bei, also zumindest in den Kontexten, in denen wir uns aufhalten, bei Konferenzen und Veranstaltungen, um diese Perspektive da wieder einzubringen, die ja sonst durchaus auch fehlt. Das ist, glaube ich, was ein ganz großer Mehrwert von denen auf jeden Fall ist. Ja. Du hast es ja eben gerade nochmal angesprochen. Also was ich in der, also ich habe jetzt wieder nichts Evidenzbasiertes, also keine konkret gesicherten Zahlen, sondern wieder nur Gefühl.
Wir
aber
sind gespannt,
ist ja
Olli.
Vielleicht trotzdem nicht verkehrt, weil das ja auch vielleicht eine Berechtigung hat, einen Eindruck zu formulieren. Also ich kenne, ab jetzt, wenn wir sozusagen nicht auf Care-LieferInnen gucken oder junge Menschen im stationären Kontext, dann erlebe ich häufig, dass Erziehungsbeistandschaften da eingesetzt werden und Verwendung finden. Aber die Hürde doch noch mal deutlich größer ist, wenn jemand erstmalig damit 19 oder 20 auftaucht und vorher keine Akte, sage ich mal ganz platt, da irgendwie hat. Ich kann da aus der Praxis noch gar nicht viel berichten. Ich habe da nur ein ganz paar wenige Fälle, wo ich das weiß. Aber ich glaube schon, dass da auch noch ein bisschen, ja, vielleicht noch mal genauer drauf geguckt werden muss, wie komme ich an die Hilfe ran. Und wer kann mich eigentlich dabei unterstützen, vielleicht das auch formulieren zu können oder sowas, ne, wenn das Jugendamt da nicht von sich aus.
Und wie man das machen würde als junger Mensch, das findet man wirklich gut auf Care-Liefere.V., also auf careliever.de, so vom Care-Liefere.V. Also das ist wirklich gut und kann helfen da, dass man die entsprechenden Hilfen bekommt. Man kann da sich Beratung einholen oder sich einfach durch die Webseiten klicken, dass man dort informiert wird. Und auch Fachkräfte können sich dort informieren oder Eltern, die in ein Pflegeverhältnis jemandem angeboten haben und so weiter. Also es ist ein super Angebot und es macht Freude, sich da durchzuklicken und Informationen zu bekommen.
Vielleicht, wir haben das, glaube ich, in einer der anderen Folgen schon mal ganz am Anfang gehabt, vielleicht muss da auch ein bisschen aktiver diese Hilfe nochmal beworben werden, also dass man auch Informationen darüber bekommt, was ist das überhaupt, an wen richtet sich das, damit das sozusagen auch niedrigschwelliger wird für die Adressatin, diese Hilfe, denn da sind ja in der Regel dann keine oder wahrscheinlich deutlich weniger Personen aus dem Umfeld, die den Kontakt zu dem Jugendamt herstellen oder irgendeine Meldung machen, dass ich da einen Bedarf habe und meine Eltern wahrscheinlich dann auch ja nicht. Das ist, glaube ich, was durchaus nochmal wichtig ist und es ist ja noch etwas, wo vielleicht es auch noch ein bisschen Zeit benötigt, bis sich das überall rumgesprochen hat, dass es da diese gesetzlichen Veränderungen auch gibt. So, und ein Umdenken, weil ich habe früher schon häufig, wenn es dann auf die Volljährigkeit zuging, dass die ambulante Hilfe dann endete oder man noch eine kurze Übergangszeit vielleicht hatte, in Ausnahmefällen, die Möglichkeit gab es ja, man dann schon schnell versucht hat, auch so zu anderen, ich sag mal Sozialämter, Arbeitsamt, mach doch mal hier eine Auszugsberatung und. Also, dass da schon auch ich weiß nicht, was die genauen Gründe sind, ob es jetzt nur Kosten und Kosteneinsparungen oder Kostenverschiebungen sind. Aber das muss sich vielleicht auch erstmal ändern und braucht vielleicht ein bisschen Zeit.
Ja, aber ich dachte gerade, als du sagst, man müsste es mehr Öffentlichkeitsarbeit oder mehr dafür sensibilisieren oder so, dachte ich so, ja. Ganz böse gedacht, vielleicht ist das auch nicht so sehr im Interesse von den Kommunen oder vom öffentlichen Jugendhilfeträger, weil gesagt hat, naja, das macht natürlich schon auch Kosten und wenn man das vielleicht an die große Glocke hängt, dann wird es vielleicht dann auch teuer. Wobei, fachlich würde ich sagen, sind wir, glaube ich, eigentlich ist es ein super Instrument und total sinnvoll und notwendig. Und ich finde auch jetzt über den 41a, dass diese Nachbetreuung nochmal und auch die Verantwortlichkeit des Jugendamts ja auch nochmal fokussiert wurde, ne? Dass die ja regelmäßig, zumindest in der Theorie auf dem Papier, auch Kontakt zu dem jungen Volljährigen aufnehmen sollen. Finde ich schon mal gut, dass das Eingang gefunden hat ins SGB 8. Aber man muss natürlich immer gucken, wie sind dann die Praktiken im Alltag, in der Realität.
Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade weil du diese Finanzfrage nochmal angesprochen hast, es ist ja eine Hilfe, die sozusagen nur mit Zustimmung des jungen Menschen erfolgt. So, ne? Das heißt, der muss auch ein Bedürfnis oder sie haben da an der Hilfe mitzuwirken. Und ich glaube, dass das auch eine Lebensphase ist, in der natürlich diese ganzen Fragen von Zukunft und Perspektive anstehen und in der man vielleicht dann auch vielleicht viel, viel effektiver mit so einer Hilfe zusammenarbeitet, weil man sie vielleicht nochmal anders wertschätzen kann, als wenn ich mit 14 da sitze und einen Erziehungsbeistand habe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn dann die ersten Freunde irgendwie eine Ausbildung beginnen oder man überlegt, ob man ein Studium anfängt oder so etwas, dass das vielleicht ein Alter ist, in dem diese Art der Hilfe vielleicht besonders effektiv sein kann. Und dann langfristig natürlich auch, wenn ich in dieser wichtigen Entwicklungsphase eine Unterstützung bekomme, eine Idee, eine Perspektive zu einem selbstbestimmten, selbstständigen Leben, dass das sicherlich sich mehr als bezahlt machen wird. Also wenn wir jetzt von der finanziellen Seite mal drauf gucken. Ja, also ich sag mal, jetzt mal sozialstaatlich betrachtet, wenn jemand dann in den Beruf kommt oder irgendwo Anschluss findet und in Arbeit kommt, dann wird sich das ja natürlich automatisch dann auch bezahlt machen.
Ja, das ist ja auch so, dass gerade durch diese Nachbetreuung und auch nochmal diese Verlängerung von Hilfen darüber ja auch, gewisse Früchte noch weiter reifen können, weil das ist ja auch diese ganze Debatte um die Care-Leaver ist ja auch häufig dadurch geprägt, finde ich, zu Recht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie schon gute Aufbauarbeit geleistet, wir haben schon viel gemacht, der junge Mensch hat sich gut entwickelt und jetzt soll das abrupt enden und, ne, also das ist also die Frage so von, ich nenne es jetzt mal so Ergebnissicherung, also wenn man schon viele Sachen gemacht hat, ist es ja gut, dass es dann auch noch ein Instrument gibt, wo man dann eben auch noch verlängern kann, weil wir wissen ja alle, dass das Leben eben nicht, ne, also wir haben ja gerade auch schon gesagt, ne, wer ist mit 19 ausgezogen, der andere zieht mit 22 aus, was weiß ich, das ist ja alles unterschiedlich und die Voraussetzungen sind ja auch da nochmal besonders herausgefordert, dass es eben das Instrument gibt, da auch nochmal einzelfallbezogen zu unterstützen. Das finde ich schon auch gut, um nicht, sage ich mal, dann wieder was einzureißen, was man mühselig über Jahre aufgebaut hat. Ne? Dass man wirklich sagt, okay, jetzt fehlt aber noch die und die Ausbildung und das ist aber schon auf einem guten Weg und es braucht trotzdem noch eine pädagogische Begleitung, dann sollte man die auch fördern. Auch finanziell ist das ja immer zu kurz gedacht. Ne? Also, weil letztendlich es ja viel, viel sinnvoller ist, dass jemand langfristig dann auch eine gute Ausbildung hat und einen Job ist, als wenn man da, sage ich jetzt mal, die Hilfe da jetzt irgendwie verwehren würde. Auch wenn es natürlich nie eine Garantie ist, aber es macht natürlich fachlich schon Sinn, finde ich.
Ja, zumal es eine Zeit ist, wo natürlich sehr viel ansteht. Ne? Also es ist ja schon eine Zeit, die durchaus auch mit Krisen belastet sein kann, ne? Weil ich viele Entscheidungen treffen muss für mein Leben, vielleicht auch nochmal viel mehr als vorher, als ich nur zur Schule gegangen bin. Von daher ist das sicherlich eine sehr geeignete Hilfe. Ja, mit Blick auf die...
Ja.
Wir sind uns einig. Das kann man, glaube ich, Punkt hintermachen.
Ja, Jana, du darfst dich jetzt mit einer fiesen Supervisionsfrage an uns
rechnen. Fiese, die letzte war ja ein bisschen traurig. Jetzt machen wir ein bisschen was Schönes. Was bedeutet es eigentlich, erwachsen zu sein?
Ja. Das lassen wir mal sacken, ja.
Genau. Und dann kommt natürlich nochmal der Werbeblock. Ja, dann ist hier schon.
Die Pollen sind unterwegs.
Die Sonne scheint. Wir möchten nochmal, haben wir in den letzten Folgen auch schon mal angeteasert, nochmal Werbung machen für den Kinder- und Jugendhilfetag im Mai jetzt in Leipzig. Also es nähert sich jetzt, dass ihr euch zu dieser kostenfreien Veranstaltung, Party der Kinder- und Jugendhilfe, sagen manche auch, man trifft da viele Leute, man kann sich da gut vernetzen mit Leuten aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, überwiegend natürlich aus der Praxis, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, von den Trägern. Man kann viele Organisationen kennenlernen im Rahmen der Messe. Franziska Porst hat ja in ihrer Sonderfolge auch ein bisschen was dazu erzählt. Zieht euch hier sonst ruhig nochmal rein, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr darüber erfahren wollt. Und wir würden euch gerne einladen zu mehreren Veranstaltungen, die sich lohnen natürlich, wo wir auch beteiligt sind. Jana, magst du einmal sagen, wo wir sind?
Wir sind, Olli und mich findet ihr bei Demokratiebildung, Auftrag und Ansätze für die Schulsozialarbeit und die Zukunft der Fachkräfteausbildung in der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Weitere Informationen findet ihr, da machen wir noch eine kleine Notiz in die Shownotes, sodass ihr da euch direkt auf den Kinder- und Jugendhilfetag klicken könnt. Dann könnt ihr euch dort zu allem anmelden und wir freuen uns, euch dort persönlich zu sehen.
Genau. Und zu hören.
Und zu hören und zu sprechen. Vielleicht auch.
Vielleicht auch.
Also sprecht uns ruhig an, sowohl im Rahmen dieser Veranstaltung als auch eine Überraschungsveranstaltung gibt es ja vielleicht auch noch. Werden wir vielleicht in der nächsten Folge im April nochmal etwas mehr zu sagen. Wir würden uns freuen, euch persönlich kennenzulernen. Ihr habt ja auch schon Feedback per E-Mail dagelassen. Persönlich ist das aber natürlich auch immer ganz schön. Also wenn ihr da seid, dann verabredet euch gerne mit uns.
Dann werden Fragen beantwortet, wenn man unsere Stimmen nur hört, fragt man sich vielleicht, wie sehen die aus? Das sieht man vielleicht auf den Fotos, aber nochmal so,
wie alt sind die geworden?
Wie alt sind die geworden?
Über zu den Coverbildern. Wie lange sind die schon volljährig?
Das ist ja geheim.
Das ist schon
Schweigepflicht zweimal.
Ja. Alles klar, damit. Ja.
Aber,
ja.
aber nicht, dass jemand enttäuscht ist nachher.
Nein.
Das wollen wir auch nicht wissen dann.
Nee. Das dann bitte nicht per E-Mail schicken.
Nee. Dankeschön. Ja. Dann bleibt uns nur übrig, euch einen schönen Tag zu wünschen, wo auch immer ihr gerade seid.
Einen schönen Tag euch.
Und dann hören wir uns in der nächsten Folge im April wieder.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.